Also den Intro für unseren nächsten Speaker wird kurz und knackig gehalten. Hier ist der Simon Weckert und er ist Medienkünstler und er wollte uns was zeigen und vielleicht auch mal spielen. Bitte begrüßen unser Simon.
Ja, hi, hallo zusammen. Cool, dass ihr da seid. Letzter Tag, ich hoffe, ihr hattet eine gute Konferenz. Wer heute nicht müde ist, hat irgendwas falsch gemacht. Genau, ich werde heute über Algorithmen im Krieg reden, aber auch in einer gewissen Weise zu einer Querverbindung, was die Kunst damit zu tun hat. Der Titel des Vortrags heißt Zapfenstreich. Wir sehen ja schon eine Installation, werde ich später darauf eingehen. Aber ganz kurz so ein paar Worte zu mir, genau. Ich bin Simon Weckert, bin Medienkünstler, habe auch mal angefangen Informatik sozusagen zu studieren und bin dann aber irgendwann in die Kunst gegangen, fand das irgendwie spannender und ich versuche im Endeffekt mit digitalen Medien, mit Technologien zu arbeiten und vielleicht sogar das, was halt hier auf dem Communication Kongress vermittelt wird, in Kunstobjekte oder in Metaphern zu binden. Ihr seht, ich arbeite mit verschiedenen Mitteln, mit verschiedenen Ausdrucksformen und genau versuche mich da nicht zu limitieren, was die Technologien angeht. Vielleicht kennt ihr die Arbeit von mir, Google Maps Hacks. Okay, ich brauche es nicht weiter zu erklären, das ist cool, da habe ich ein bisschen mehr Zeit hinten ran. genau. Aha, da haben wir ja schon mal ein Problem mit dem Internet. Alrighty. Dann gucken wir mal. Und zwar geht es hier in der Arbeit um den sogenannten Zapfenstreich. Das ist eine Installation, die ich gemacht habe, wo ich im Endeffekt eine Trompete gebaut habe, die Melodie des Zapfenstreichs spielt. Die Melodie selber wird verwendet oder wurde verwendet, vielleicht auch ja, um Soldaten auf dem Schlachtfeld zu symbolisieren, dass sie sich zurückziehen sollen. Und diese Arbeit will im Endeffekt nach dem Erfinden des Schießpulvers und der Atombombe auf eine dritte Revolution in den Waffentechnologien aufmerksam machen, welche sich um autonome Waffensysteme dreht. Und was wir halt sehen, ist diese selbstspielende Trompete. Ich habe im Endeffekt einen Recurrent Neural Network verwendet und dem System gesagt, bitte versuche diese Melodie selbst dir anzulernen. Und im Endeffekt ist so die Aussage, dass hier an der Stelle die Maschine den Rückzug für die Maschinen spielt. Die Arbeit will selber auch so zwei Fragen vielleicht stellen. Die eine ist, inwieweit können wir die Entscheidungen über Leben und Tod an autonome, emotionslose Maschinen übergeben? Oder ist nicht der Mensch an der Stelle eigentlich auch ein ganz wichtiger Faktor in diesem Kreislauf? Und die zweite Frage ist, inwieweit wir auch Entwicklungen in Unternehmen, sei es zum Beispiel ja, Google zum Beispiel ganz konkret, das supporten können, dass die zum Beispiel den Algorithmen entwickeln, die in solchen Systemen zum Einsatz kommen. Konkret Google, die haben 2017 einen Vertrag mit dem Pentagon sind die eingegangen und zwar war das sogenannte Project Maven. Und da ging es halt darum, Algorithmen zu entwickeln für Drohnen, Pattern Recognition Verfahren. Die dann genau zum Aufspüren oder auch zum Angreifen verwendet wurden. Es gab dann daraufhin starken Widerstand von Mitarbeitenden bei Google selber und daraufhin musste dann Google auch diesen Vertrag mit Pentagon kündigen 2018. Was ich damals gemacht hatte, ich bin mit der Trompete vor das Google Headquarter Europa in Zürich gegangen und habe dann da eine Aktion durchgeführt, auch mit Flugblättern und sozusagen die Trompete da auch spielen lassen, um im Endeffekt auch darauf aufmerksam zu machen, auf diesen Umstand. Genau, im Endeffekt ist das eine Art von Form, wie ich versuche mit der Kunst halt eben auch oder mit diesem Objekt dann auf solche Themen aufmerksam zu machen. Was passiert ist im Endeffekt, dass dann halt irgendwann für eine halbe Stunde das Headquarter geschlossen wurde, weil die haben mich nicht reingelassen. Ich wollte da sozusagen Flugblätter drin und verteilen und keiner konnte raus. Genau. Also ich, ja, vielleicht noch mal kurz so ein bisschen zu einem Aspekt, was die Kunst für mich ist, beziehungsweise was ich versuche mit der Kunst auszudrücken. Als allererstes, und ich glaube, das haben wir auch auf dem Kongress ja öfters gehört, ist, dass Wir wissen viele Sachen und uns ist, glaube ich, viel bewusst, aber es kommt immer darauf an, in was für Formen, in was für Geschichten wir das verpacken oder was für Metaphern wir dazu finden. Und wenn die Metapher, die Geschichten nicht stimmen, dann können wir halt sonst was irgendwie erzählen. Uns werden die Leute das sozusagen einfach nicht, wir können die halt nicht mitnehmen. Und ich würde sagen, dass ich halt mit meinen Objekten versuche, andere Herangehensweisen, Metaphern zu finden, um im Endeffekt auf, in dem Fall zum Beispiel Algorithmen in autonomen Waffensystemen bzw. auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen und vielleicht halt auch dadurch Leute zu erreichen, die man mit herkömmlichen Mitteln, traditionellen Medien nicht erreichen kann. Auf der anderen Seite will ich natürlich aber auch so eine Art Zeugenschaft ablegen für die Generation nach uns und im Endeffekt wie so eine Art Abbild spiegeln, wie war es in der Zeit, in der wir jetzt gerade gelebt haben. Kunst kann mit Räumen und Zeit anders umgehen, als im Alltag geschieht. Sie kann sich neben die aktuelle Wirklichkeit stellen und von dort die Zahlen der Perspektiven erweitern, vor allem im Wechsel zwischen dem Möglichkeitsraum und dem Wirklichkeitsraum. Die Künste haben ein Reservoir an Vorstellungskraft. Zitat von Alexander Kluge, finde ich auf jeden Fall einen sehr passenden Satz und kann ich so unterschreiben. Da es ja in diesem Talk aber nicht nur um Kunst geht, sondern an der Stelle halt auch um autonome Waffensysteme oder Algorithmen im Krieg, vielleicht dann erstmal eine Definition bzw. einen Versuch davon, was es eigentlich ist. Wird es ein bisschen technisch werden, ich hoffe, ich verliere euch nicht. Wir kommen dann zum Schluss nochmal zu dem Kunstteil vielleicht. Aber genau, wir kommen halt nicht drum herum, um dieses Thema zu reden. Ich versuche da, mag wahrscheinlich so ein bisschen rational oder abgeklärt klingen, aber ich versuche so human wie möglich darüber zu reden. Als allererstes, vielleicht viele denken halt an sowas wie Terminator, was halt natürlich Science Fiction ist, ist halt erfunden, um solche Waffensysteme geht es natürlich nicht. Und tatsächlich ist es als allererstes eine relativ on paper juristische und ethische Diskussion in der Genfer Waffenkonvention. Denn seit der Ächtung der Landminen und blindmachenden Lasern 2014 ist es relativ still geworden um dessen. Und jetzt durch das Aufkommen von autonomen Waffensystemen wird dort seit 2014, ich habe vorhin gesagt, blindmachende Laser waren 1998 und jetzt seit 2014 wird dort diskutiert, was denn eigentlich autonome Waffensysteme sind. Die aktuelle Forschung und Entwicklung von solchen Systemen kann eigentlich nicht mehr aufgehalten werden und im Endeffekt geht es nur noch darum, diese zu ächten bzw. zu sagen, wir verwenden sie oder wir verwenden sie nicht. Einige Staaten erklären, dass sie halt auch noch nicht so wirklich in einer gewissen Weise bereit sind zu verstehen, was eine autonome Waffe eigentlich autonom macht und was die Vor- und Nachteile sind. Und zum Beispiel Russland sagt, dass Autonomie in solchen Systemen überhaupt nicht existieren kann, gleichzeitig entwickeln sie aber auch daran. USA sagt, sie wollen auch schauen, ob es da nicht irgendwelche Vorteile gibt. Israel, Südkorea oder Indien sind so die Staaten, die das eigentlich am meisten pushen, weil da die lokalen Waffenhersteller sozusagen am meisten dran entwickeln. Und die Rolle von Deutschland ist auch eher verhalten, hat natürlich was auch mit der Waffenlobby in Deutschland zu tun. Und man muss aber halt sagen, dass Deutschland zum Beispiel seit 2022 den G7-Vorsitz hat und theoretisch morgen ein Gesetz rausbringen könnte, um diese Systeme zu ächten. Und normalerweise ist so ein Prozess immer dann da so, dass eigentlich ein Staat vorangeht, ein Land. Und da scheint es so, oder da gibt es viele Hoffnungen, dass sich da Österreich an der Stelle so ein bisschen da in den Vordergrund schieben kann, weil die halt ganz klar sagen, wir wollen diese Systeme ächten und in einer gewissen Weise diesen Prozess weiter anstoßen kann. Bislang gab es da aber in diesen Konferenzen noch keine großen Entwicklungen, weil das halt alles einstimmig beschlossen werden muss. Und man diskutiert im Endeffekt seit 8 Jahren über Autonomie oder was Autonomie in solchen Systemen bedeutet. Eine aktuelle Definition davon sind diese drei Begriffe. Das ist einmal Human in the Loop, das sind Waffen, die Ziele auswählen können und nur mit dem menschlichen Befehl die Anweisung ausführen können. Dann haben wir Human on the Loop, das sind Waffen, die Ziele auswählen und unter Aufsicht eines menschlichen Bedieners Anweisungen ausüben können, der jedoch die Aktion des Roboters immer außer Kraft setzen kann. Das wären zum Beispiel so Systeme wie Iron Dome von Israel, wo heranfliegende Raketen automatisch abgeschossen werden kann, der Mensch im Endeffekt nur noch diesen Prozess abbrechen kann, aber selber einfach zu langsam wäre, um das voranzutreiben oder den Befehl zu geben. Und dann gibt es noch Human Out the Loop und das sind Waffen, die in der Lage sind, Ziele auszuwählen, ohne menschliches Eingreifen Aktionen auszuführen. Das bedeutet einfach komplett automatisch. Ich gehe jetzt kurz, zeige euch ein paar Systeme, die es so gibt. Genau, wahrscheinlich das erste ist, dass man denkt, okay, Drohnen ist klar. Drohnen sind natürlich auch emotional aufgeladen durch den Drohnenkrieg. Aber da gibt es natürlich auch Autonomie in diesem System. Auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel, diese Drohne ist eine sogenannte Loitering Drohne, die wird sozusagen über ein Gebiet abgesetzt und kann dann selbstständig das Ziel angreifen, je nachdem, welche Sensordaten von außen reinkommen, sei es Bodensensoren, Satellitendaten, und dann im Endeffekt selbst entscheiden kann. Dieses System wird auch momentan in der Ukraine eingesetzt. Auf der rechten Seite haben wir ein autonomes Panzer, muss man so sagen, der von Russland entwickelt wurde. Wahrscheinlich erklärt sich das von selbst und wird in Russland entwickelt, beziehungsweise ist Technologie aus Russland. Genau. Es gibt aber natürlich noch andere Systeme oder andere Formen von Autonomie in diesen Technologien. Und ich würde zum Beispiel auch relativ simpel anfangen mit Systemen wie zum Beispiel Desinformation, das heißt, dass Bots gezielt in Netzwerke gebracht werden, um dort halt sowas wie Fake News beziehungsweise einfach Missinformationen zu spreaden. Und da würde ich schon sagen, dadurch, dass es da auch eine gewisse Autonomie gibt und das halt auch ein Teil der modernen Kriegsführung ist, würde ich diese Waffen oder diese Art von Technologie auch schon mit einbeziehen. Des Weiteren gibt es aber halt auch hier noch andere Systeme. Zum Beispiel sind hier oben links die sogenannte Guided Trigger. Das ist ein Beispiel, wie man einer Waffe relativ einfach Autonomie dazu adden kann, indem man im Endeffekt das Zielfernrohr, wahrscheinlich gibt es einen besseren Begriff dafür, mit einem System ausstattet, das automatisch den Abzug des Gewehrs drückt, wenn das Ziel im Visier ist, weil es dann dadurch zum Beispiel besser sowas wie Winddaten, Windsensor oder äußere Faktoren mit einbeziehen kann und der Soldat im Endeffekt nur noch anzielen muss. Und das ist klar oder relativ offensichtlich, dass das Töten erleichtert. Ich würde sogar auch sagen, dass so Face Detection, Facial Recognition Systeme auch mit da drin vorkommen können. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite würde ich so als autonomen Wachturm bezeichnen, der an der Grenze zwischen Südkorea und Nordkorea zum Einsatz kommt und dort zum Beispiel mit der flüchtenden Person kommunizieren kann, diese festhalten kann und autonom sozusagen handeln kann. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Expertensysteme. Da muss immer ein bisschen vielleicht technischer werden. Und zwar hat man halt festgestellt, dass einfach auf modernen Kriegsschauplätzen die Informationsflut immer größer wird und es wie so eine Art Informationsexplosion gibt. Und man dahergegangen ist und gesagt, okay, was ist, wenn wir uns Systeme bauen, die basierend auf alten Daten, aus alten Konflikten, aus Satellitenlisten, Graphen und so weiter, wie eine Art Programm bauen können, das wir halt trainieren können, um im Endeffekt sozusagen uns Optionen rausfiltern zu lassen oder vielleicht sogar auch zu predikten. Also nach Predicted Policing ist das dann sowas wie Predicted Warship, I don't know. Und wir sehen hier ein Programm und eine Software von der Firma Palantir, die kam ja auch schon mal vor 2 Tagen vor, die diese Software namens AIP entwickelt hat. Ich würde sagen, das ist so eine Art ChatGPT für den Krieg. Das bedeutet, die haben im Endeffekt ein Large Language Model dort, das halt mit dem Wissen von verschiedenen Konflikten trainiert wurde. Und man kann halt mit dem System im Endeffekt chatten und sich Optionen geben lassen, zurückgeben lassen, beziehungsweise Handlungsanweisungen auch ausführen lassen. Und prinzipiell sieht man natürlich an der Stelle, dass das ein paar Probleme mit sich bringt, denn wenn sozusagen die Informationsflut immer größer wird, werden diese Systeme natürlich immer wichtiger und irgendwann wird der Mensch nicht mehr wirklich imstande sein, selbst Entscheidungen zu treffen und muss sich sozusagen auf diese Systeme verlassen. Es kann halt gar nicht mehr anders, als im Endeffekt zu fragen, was soll ich jetzt tun? Eine andere Problematik bei der ganzen Geschichte ist auch, dass natürlich durch das Aufrüsten dann auch eine Art von Wettlauf entsteht und wenn der eine Staat anfängt, muss der andere nachziehen. Und hier sehen wir dann, dass diese Systeme im Endeffekt dann immer weiter eingeschliffen werden in die Kriege der Zukunft. Der Hersteller selber, Palantir, sagt immer, dass sie halt im Endeffekt diese Software so schreiben, dass der Mensch immer an letzter Stelle steht und die letzte Entscheidung trifft. Jedoch wissen wir aus der Psychologie des sogenannten Automation Bias, dass wir stellenweise per Technologie blind vertrauen und eigentlich den einfachsten Weg nach draußen mögen. Unter dem Automation Bias versteht man die Neigung des Menschen, Vorschläge, automatisierte Entscheidungen zu bevorzugen und Widersprüche Informationen, die ohne Automatisierung erstellt wurden, zu ignorieren, selbst wenn diese korrekt sind. Und ein Beispiel wäre hier dafür Death by GPS, wo man blind in GPS-System vertraut. Und selbst wenn die Brücke abgeschnitten ist, fahre ich trotzdem weiter drauf zu, weil das System mir ja gesagt hat, ich muss da langfahren. Kommen wir mal zu der Kritik an autonomen Waffensystemen. Also ich habe ja schon ein paar angerissen, aber vielleicht nochmal im Speziellen auch in verschiedenen Layern. Also zum einen gibt es natürlich die Verantwortungslücke. Das bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel der Waffenhersteller sagt, okay, wir haben diese Waffe mit allen Wissen, mit bestem Wissen und Gewissen trainiert, programmiert und haben im Endeffekt alles einfließen lassen, was wir hatten, und der Kommandant sich auf diese Waffe verlässt, dass sie halt auch funktioniert, dann wird es halt schwierig, dieses einzuschätzen, wenn zum Beispiel ein Kriegsverbrechen passiert und Zivilisten getötet werden. Denn weder der Programmierer oder die Firma noch der Kommandant haben im Endeffekt an der Stelle einen Fehler begangen. Und normalerweise ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Soldat durch, wie wir es halt kennen aus den Drohnenangriffen, aus der Ferne Zivilisten tötet, dann ist es halt ein klares Kriegsverbrechen und kann demzufolge auch bestraft werden. Das Zweite, oder vielleicht hier nochmal auch sozusagen, jede Waffe, die entwickelt wird, wird auch immer von dem Staat, in dem sie entwickelt wird, kontrolliert. Und gerade bei autonomen Waffensystemen ist es so, dass es da noch gar keinen Standard gibt, eigentlich so richtig damit umzugehen, beziehungsweise sind diese Prozesse auch sehr intransparent, diese zu testen, ob sie halt auch mit dem Kriegsvölkerrecht vereinbar sind. Das Zweite ist die Hemmschwelle. Da muss man sich das vorstellen, dass so jeder Anführer von einem Staat muss sich halt immer bewusst sein, dass wenn er Soldaten in den Krieg schickt, dass er diese Leute auch verlieren kann, sozusagen seine eigenen Leute verlieren kann. Und wenn ich aber jetzt nur noch ein Stück Metall habe oder was auch immer, im Endeffekt so ein lebloses System, dann wird diese Hemmschwelle einfach gesenkt bzw. existiert einfach nicht mehr. Denn ich habe im Endeffekt ja einfach nichts mehr an der Stelle zu verlieren, und das könnte natürlich Konfliktpotenzial mit sich bringen bzw. den Eintritt in den Krieg erhöhen. Der dritte Punkt ist der Mensch als moralische Instanz. Und zwar ist es so, dass unbemannte Systeme sowohl psychisch als auch eine emotionale Distanz zum Schlachtfeld aufbauen und somit sich zum Beispiel nicht mit der Person, mit den Zivilisten vor Ort in einer gewissen Weise verbinden kann auf einer emotionalen Ebene. Der Mensch kann das natürlich schon und kann dann zum Beispiel auch Gefühle wie Barmherzigkeit zeigen. Und sowas ist natürlich auch ein Faktor, der halt einfach dazu führen kann, dass einfach Leute nicht getötet werden. Und das, ich meine, klar, wir wissen, dass Soldaten auch mit so einer gewissen Roboterpsychologie trainiert werden. Das hat aber auch eher was mit so posttraumatischen Belastungsstörungen danach zu tun. Jedoch zeigt es aber auch, dass halt autonome Waffensysteme eigentlich auch die perfekte Mittel sind, um in solchen Situationen zum Einsatz zu kommen. Und der vierte Punkt ist Autokratie. Und hier, oder Autokraten könnten diese Waffen zum Beispiel gegen die eigene Zivilbevölkerung richten. Bedeutet, dass selbst jeder emotionsloseste Soldat wahrscheinlich zurückschrecken wird, wenn es darum geht, gegen die eigenen Leute zu schießen. Aber diese autonomen Waffen haben an der Stelle ja keine Beziehung zu den eigenen Leuten oder sowas existiert da nicht. Und demzufolge werden das natürlich die perfekten Waffen, um eingesetzt zu werden. Thank you. Muss man wieder ausmachen. Ja, ich würde sagen, ist doch alles gesagt, oder? Also ich habe kurz gezeigt, was man machen kann, was Waffensysteme sind, wie man sozusagen, was die Probleme damit sind. Könnte ich eigentlich den Talk beenden, oder? Wäre dann nicht dieses Jahr oder in den letzten 2 Jahren ein paar interessante Sachen passiert, die es auf jeden Fall wert sind zu erwähnen und die Kunst in ein ganz komisches Licht rücken lassen. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Und zwar, wir wissen, dass Russland die Ukraine im Februar 2022 überfallen hat und Scholz daraufhin die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr freigegeben hat. 3 Milliarden sind unter anderem für die Digitalisierung der Bundeswehr da beinhaltet. Dann einen Monat später erscheint dieser offene Letter oder dieser offene Brief von Palantir, wo sie im Endeffekt schreiben, dass sich jetzt Europa stärken muss mit den Algorithmen, mit der Technologie aus dem Silicon Valley. Und sie sagen, damit Europa stark genug bleibt, um die Bedrohung durch ausländische Besatzungen abzuwehren, müssen sie im Endeffekt investieren in solche Software. Und im Untertext sozusagen, wir haben die Software, wir können euch dabei helfen, wir können euch da sozusagen damit supporten. Genau, dieser Brief wurde unterzeichnet von Alexander Karp, das ist einer der CEOs von Palantir. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Und genau, vielleicht nochmal ein paar Worte zum Palantir. Palantir liefert Technologie und Dienstleistungen, die zur Massenüberwachung und Abschiebemaßnahmen genutzt werden. Kritiker bemängeln, dass die Technologie zu Menschenrechtsverletzungen und zur Verstärkung der aggressiven Einwanderungspolitik der Trump-Regierung beigetragen hat. Unter anderem weiß man auch, dass Palantir stark mit den Geheimdiensten, sei es FBI oder CIA, zusammenarbeitet. Des Weiteren, einer der anderen CEOs von Palantir, wie ihr vielleicht wisst, ist die rechte Hand von Donald Trump. Und genau, namens Peter Thiel, einer der Silicon Valley Millionäre, der da relativ zeitig, glaube ich schon 2003 oder so, diese Firma mitgegründet hat, sein Geld da reingeworfen hat. Oder ich glaube sogar aus PayPal ist die Idee entstanden. Und dieser hat auch ganz stark natürlich den Wahlkampf von Donald Trump mitsupportet. Außerdem ist Peter Thiel auch Anhänger der problematischen Ideologie des Long-Termism. Das bedeutet, dass er halt sagt, dass Technologie als allererstes mal werteneutral positioniert ist oder begriffen werden muss und negiert damit aber eigentlich auch die menschliche Verantwortung für die soziale Auswirkung von Technologien. Also im Endeffekt sagt er halt so, alles muss erstmal so raus, wir dürfen sozusagen nicht reglementiert werden in den Entwicklungen, die wir mit Software machen. Also man sieht, auf einmal kommen halt solche Player auch irgendwie in einer gewissen Weise aufs Parkett und erwittern das Geschäft. Problem ist natürlich, in Europa haben wir halt andere Datenschutzstandards als in den USA. Das heißt, wie können wir denn da in diesen Markt reinkommen? Ein halbes Jahr später oder ein Jahr später erscheint dieses Buch von Alexander Karp, dem CEO und noch 2 anderen Palantir-Mitarbeitern. Der Titel des Buches ist von Artificial to Augmented Intelligent und der Untertitel ist, was wir von der Kunst lernen können, um die Software für die Zukunft zu gestalten. Und in diesem Buch schreiben sie, es sind eher so ein Interviewformate, dass halt die Kunst frei ist, die Kunst kann bestehende Strukturen aufbrechen, kann Innovation fördern, kann ein Katalysator für Kreativität sein und deswegen muss sie so frei wie möglich sein. Sie muss im Endeffekt, darf halt nicht reglementiert werden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie Parallelen ziehen zu Software und das Gleiche sozusagen fordern oder argumentieren. Der Text legt nahe, dass sowohl Kunst als auch Software wesentliche Werkzeuge sind, um aus festgefahrenen Mustern auszubrechen und neue, oft unkonventionelle Ideen zu fördern. Und Software sozusagen auch nicht reglementiert werden darf als allererstes, sondern erstmal so werteneutral gesehen werden muss. Ich denke, ich habe ein paar Beispiele gezeigt, dass es halt nicht so einfach ist. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es da auch hier im Raum vielleicht Controversies, was das Thema angeht. Ich denke aber zum Beispiel, wenn es um Überwachungssoftware geht, dann ist dann halt da eine klare Grenze gesetzt und nur weil es machbar ist, heißt es nicht, dass man das machen muss. Die Frage ist also, warum entwickeln wir Technologie? Bis jetzt irgendwie noch kein großer Aufreger. Wir sehen, okay, anscheinend da steuern die hin, da geht es ein bisschen in diese Richtung geht. Wäre dann nicht diesen Jahres Leipzig mit solchen Plakaten und Umgebung zugeklebt worden? Und zwar gab es da die Ausstellung Dimensions mit dem Titel Wo war digitale Kunst, bevor sie überall war? Ihr habt es bestimmt schon gesehen, supportet wurde diese ganze Geschichte von Palantir und der Deutschen Telekom. Und das ist schon ein bisschen weird auf jeden Fall, dass auf einmal so ein Überwachungssoftwarehersteller so eine Kunstausstellung supportet. Also ist mir auf jeden Fall noch nie vorgekommen, dass ich irgendwie sowas gesehen hätte. Und ich weiß nicht ganz genau, ob ihr davon mitbekommen habt, aber ich hatte so das Gefühl, das ist auf jeden Fall auch sehr untergegangen. Also ich weiß, in der Wirtschaft, da machen die viel und so. Aber in der Kunst ist das für mich auf jeden Fall eine neue Qualität. Genau, das war jetzt im April diesen Jahres in Leipzig. Und ja, Eröffnung, Paneldiskussion, gucken, wer alles mit dabei war. Wir haben Moderation Dunja Hayali, dann haben wir Ulf Langheinrich als Künstler, beteiligter Künstler in der Ausstellung eingeladen. Dann die Co-Kuratorin Judan, die auch auf der Paneldiskussion ernsthaft meinte, dass es halt in Deutschland keine Kunstschaffende gibt, die sich mit KI auseinandersetzen und deswegen mussten sie so viele internationale Leute einladen. Dann haben wir Sigmar Gabriel, Vorstandsvorsitzender der Atlantikbrücke, Tim Höttgens, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom und last but not least Alexander Karps, die auf dem Palantir. That's weird. Also geht es hier noch um Kunst oder haben wir hier irgend so ein Wirtschaftstreffen oder was ist hier los? Also genau, in dem Tor ging es halt auch nur darum, halt so, ja, wir müssen halt der Technologie freien Lauf lassen, whatever, irgendwie alles reinschmeißen und so weiter. Und also im Endeffekt, keine Ahnung, der Titel dieses Vortrags hätte auch irgendwie lauten können, Digitalisierung first, Bedenken second oder irgend sowas. Und genau, ich will das nochmal sagen, Palantir stellt Software her, die zur Identifizierung, Überwachung und Festnahmen von Migranten eingesetzt wurde. Die Software wird verwendet zur Überwachung von Individuen und Ausspionieren der eigenen Bürger. Sie führt eigentlich getrennte Datensätze zusammen, welche einen Grundrechtseingriff darstellt. Anlasslose Überwachung, gläserne Menschen sind halt nur so ein paar Stichwörter, die halt ganz gut auf diese Software passen. Es wird unter anderem auch gesagt, dass Mitarbeiter von Palantir bei Cambridge Analytica mit involviert waren. Und wie wir halt auch vor zwei Tagen mitbekommen haben, auch natürlich jetzt hier mit HessenData bei der Polizei dort zum Einsatz kommt und im Endeffekt dann Player auf einmal hier auf den Markt kommt, der ja, wo man aufpassen muss. Hier sehen wir die Webseite der Ausstellung und ich meine, es wird halt relativ klar, dass auf dieser Ausstellung es im Endeffekt darum ging, die Firma A in ein positives Licht zu rücken und B, würde ich auch sagen, so eine Art von Aneignung stattgefunden hat über den Kunstbegriff, um deren Software reinzuweichen oder sozusagen darüber halt eine Schiene zu finden. Das heißt, im Endeffekt war das halt eine reine Artwashing-Veranstaltung. Es gab auch lokale Initiativen von mit 900 Unterschriften, die auch diese Ausstellung stark kritisiert hatten. Und die nennt es sich Artwashing Leipzig. Genau, und auf der Ausstellung selber, surprise, gab es halt keine Arbeit, die halt was mit Überwachungsmechanismen, mit diskriminierten Anwendungen, mit Content-Moderatoren, Clickworkern, Predictive Policing, Fake News, Misinformation durch KI und so weiter zu tun hatte. Sondern es waren halt hauptsächlich Arbeiten, die halt das Phänomenale, das Schöne, das Ästhetische präsentiert hatten und sämtliche Kritik, also in einer gewissen Weise an der Digitalität gefehlt hatte. Und genau, vielleicht jetzt so zum Schluss nochmal, also wir sehen halt hier, das sind die beteiligten Künstler, die anscheinend kein Problem damit hatten, bei dieser Ausstellung teilzunehmen. Also muss denn Politik Kunst, muss Kunst politisch sein? Und ich denke erstmal, dass Kunst gar nichts muss. Also Politik setzt in einer gewissen Weise feste Rahmen, setzt Gesetze fest. Und im besten Fall muss Kunst verwirren, würde ich sagen. Also das heißt, wir müssen im Endeffekt... genau, also sozusagen dieses Aufstoßen, aus dem Alltag auszubrechen und halt genau über Themen nachzudenken, die vielleicht so für uns verborgen waren. Wir wissen aber, dass natürlich Kunst auch politisch gemacht werden kann und dass sich das halt in dem politischen Kontext abspielen kann. Und vielleicht muss man halt auch sagen, dass wenn man halt nicht politisch ist, dann ist es in einer gewissen Weise auch ein Luxus, habe ich so das Gefühl, momentan. Genau, und man sollte sich halt auch immer bewusst sein, dass halt Kunst in die Gesellschaft eingebettet ist und dass Kunstschaffende sozusagen auch die Gesellschaft mitmischen. Und wir als Künstler tragen Verantwortung bei der Nutzung von Technologien und wir müssen unsere Werkzeuge und die Partner hinterfragen, denen wir helfen können, diese Technologien voranzutreiben. Und ich denke, stärker denn je, gerade jetzt zum Beispiel auch mit dem Aufkommen von KI-Technologien. Und ich denke, wenn man halt sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzt, also sei es die Kritik an Digitalität oder wie ich halt meinte, Überwachungssoftware in ETC, dann ist es das Minimum an Anstand, dass man so eine Veranstaltung boykottiert. Und damit ende ich meinen Talk. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Simon. Also wir werden von dem Internet überwacht und wir überwachen den Internet. Also auf den Kanälen im Matrix, in Mastodon und IRC nehmen wir Fragen an. Wir haben hier ins Raum 4 Hörgeräte, also Mikros. Und wenn jemand vielleicht was an die uns ja Richtung Fragen geben wollte, die stehen hier frei bereit. Wir haben ja so bloß 8 Minuten. Und ich sehe schon, dass unser Überwacher ins Internet hat eine Frage rausgefunden.
Jawohl. Wäre es denkbar, dass Maschinen im Krieg auch mal bessere Entscheidungen treffen könnten als Menschen? Könnte ja auch sein, dass dadurch auch Dinge verhindert werden, die negativ emotionalisierte Menschen verursacht hätten.
Klar, voll. Also es ist ja auch das Argument, dass sie halt sagen, aufgrund dessen, dass wir halt Maschinen dahin senden, sterben halt einfach weniger Leute. Das bedeutet aber dann auch, wenn man es halt weiterdenkt, okay, dann gehen wir halt irgendwann dahin, dass sich dann halt Maschinen gegenseitig battlen sozusagen. Und natürlich können da bessere Entscheidungen getroffen werden. Also das ist ja das, das ist ja sozusagen auch das Hauptargument. Aber ich denke, man sollte halt auch immer wieder dran appellieren, dass der Mensch eine sehr starke moralische Instanz in diesem ganzen System ist und dass wir den halt einfach nicht ausblenden sollten.
Also unser KI-trainierte Modell zeigt, dass am Mikro Nummer 2 es noch eine Frage gibt.
Ich bewundere das KI-gebaute Modell. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht auf eine globale Ebene. Dein Ansatz ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wir müssen darauf achten, wie wir entwickeln. Wir dürfen nicht zu weit machen, wir müssen uns selber begrenzen, weil die Gefahr besteht, wenn wir zu weit vorsprechen, dass banal gesagt, schlimme Dinge passieren, also Menschenrechtsverbrechen etc. Gleichzeitig sehen wir aber, dass China sich rasend schnell in der Richtung entwickelt etc. Wir können ja nicht unsere Augen verschließen. Wie finden wir einen Weg, damit zurechtzukommen, dass auf der einen Seite weiterentwickelt wird, auch teilweise gegen humanitäres Völkerrecht, also mit indiscriminate Targeting etc., aber wir gleichzeitig unseren eigenen moralischen Ansatz haben, das Völkerrecht zu achten und uns entsprechend begrenzen zu müssen. Hm. Danke.
Ja, ich denke, wir sind halt... Ach sorry, wolltest du gerade? Nee, okay, ich dachte, da hat jemand reingesprochen. Genau, also klar, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also das ist ja auch das Narrativ. Wenn die das machen, müssen wir das auch machen. Das ist ja aber genau dieser Loop sozusagen, in dem wir uns dann halt befinden, dass es im Endeffekt immer weitergeht. Und ich denke, dass halt zum Beispiel die Ächtung von Landminen oder blindenmachenden Laserwaffen ein gutes Beispiel sind, dass es halt Möglichkeiten gibt, diese Systeme zu ächten. Also, oder dass sie im Endeffekt als allererstes erstmal stigmatisiert werden, dass man halt sagt, wenn Staaten sowas einsetzen, dann ist das halt einfach im Endeffekt nicht okay und keine Ahnung, ist es halt klar, dass danach auf jeden, also dass es auf jeden Fall als allererstes ein Kriegsverbrechen darstellt. Ich glaube, das ist halt die erste Hürde an der Stelle, dass man halt das mal überhaupt definiert sozusagen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall die Problematik dabei, die kann ich natürlich jetzt aber auch nicht lösen. Ich bin jetzt kein Militärexperte an der Stelle. Ich kann halt nur sagen, also zum Beispiel unter anderem so ein paar beteiligte Künstler von der Ausstellung, dass da halt einige keine Gewissensbisse haben, halt mit diversen Firmen zusammenzuarbeiten, um halt im Endeffekt auch für die Kunst zu schaffen, womit die dann halt diese sozusagen schön auf ihre Webseite packen können und dann halt so präsentieren können. Und das, glaube ich, können wir halt zum Beispiel aus der Kunst halt leisten, zu sagen so, nee, also ihr entwickelt das und deswegen supporten wir euch einfach nicht oder wir machen halt keine Arbeit mit euch zusammen. So.
Ich sehe noch eine Frage an Mikro 2.
Jo, klingt wie eine Dulli-Frage, aber ich finde es kommunikationsmäßig mega spannend und ich muss es wissen. Dieser Palantir-Brief, der von Alexander Karp unterschrieben war, da war unten rechts dieses Schwarz-Weiß-Foto von diesem, ich sag mal, Hecht mit Handy und Sonnenbrille. Ist das wirklich sein offizieller Auftritt, wie er offizielle Briefe mit sich signiert?
Nee, das habe ich natürlich da reingepackt, nur damit man halt ihn dann nochmal auf dem Panel sozusagen sieht. Aber zum Beispiel, er ist halt auch so, der sagt halt so, ja, der ist irgendwie unter Hippies groß geworden, seine Mutter war Künstlerin. Also bringt das sozusagen als Argument, um halt diese Firma halt in einem anderen Licht darstellen zu lassen. So, das ist halt irgendwie echt weird. Und gerade zwischen diesen beiden, Peter, also so ein bisschen wie Good Cop, Bad Cop irgendwie zwischen Thiel und Karp sozusagen. Aber wenn man halt dann genauer hinhört, dann merkt man halt so, hey, das sind einfach starke Patrioten. Also wenn es halt hart auf hart kommt, ist halt klar, was sie sozusagen für zu wenig stehen, was sie halt machen. Also es ist auf jeden Fall, also es sind halt einfach, I don't know, ganz schlimme Leute.
Wir haben noch Zeit für noch eine einzelne Frage, kurz wie möglich bitte von Mikro 2.
Ja, ist keine Frage, aber ist eine Anmerkung. Es geht nicht um Kriege gegen uns, lasst euch da mal nicht verarschen, und es geht auch nicht um China. China hat genug Menschen, die sie verheizen können. Es geht um Kriege gegen afrikanische Länder, gegen Leute, die sich nicht wehren können. Und da will man die moralische Instanz raushaben von dem Soldaten, der sagt, den erschieße ich aber jetzt nicht. Also es geht nicht gegen uns. Die Leute, die gegen uns Krieg führen könnten, die haben auch alle dieselbe Waffenniveau. Das ist eine Nebelkerze.